Von früher Jugend auf lebte in mir der sehnliche Wunsch, ferne, von Europäern wenig besuchte Länder bereisen zu dürfen. Dieser Drang ist bezeichnend für einen Zeitpunkt im Leben, wo dieses vor uns liegt wie ein schrankenloser Horizont, wo uns nicht so sehr anzieht als starke Gemütsbewegungen und Bilder physischer Fährlichkeiten.
Mit diesen Worten beginnt Alexander von Humboldt die Einleitung zu dem ausführlichen Tagebuch, das er während seiner Forschungsreise nach Südamerika verfasst hat. Diese Beschreibung ist nur ein kleiner Teil eines zwischen 1808 und 1834 in Paris in französischer Sprache veröffentlichten 34 Bände umfassenden Werkes mit dem Titel Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, Reise in die Äquinoxialgegenden des neuen Kontinents. Dieses Werk sollte Alexander von Humboldt zum universalsten Naturforscher der Goethezeit machen. Goethe selbst hatte von dem 20 Jahre Jüngeren gesagt:
Er ist diesen Morgen einige Stunden bei mir gewesen. Was ist das für ein Mann? Man kann sagen, er hat an Kenntnissen und lebendigem Wissen nicht seinesgleichen. Wohin man rührt, er ist überall zu Hause und überschüttet uns mit geistigen Schätzen. Ich habe niemanden gekannt, der mit einer so bestimmt gerichteten Tätigkeit eine solche Vielseitigkeit des Geistes verbände. Meine naturhistorischen Arbeiten sind durch seine Gegenwart wieder aus ihrem Winterschlaf geweckt worden.
Alexander von Humboldt wurde auch der zweite Kolumbus genannt, der Wiederentdecker Amerikas. Und die Pariser Akademie gab ihm sogar den Beinamen »Der neue Aristoteles«. Es war am 5. Juni 1799 um 2 Uhr nachmittags, als Humboldt zusammen mit seinem französischen Freund und Mitarbeiter Aimé Bonpland an der Küste Nordspaniens auf der Fregatte Pizarro zu der großen Amerikareise ablegte.
Der Augenblick, wo man zum ersten Mal von Europa scheidet, hat etwas Ergreifendes. Wenn man sich noch so bestimmt vergegenwärtigt, wie stark der Verkehr zwischen beiden Welten ist, wie leicht man bei den großen Fortschritten der Schifffahrt über den Atlantischen Ozean gelangt, der Südsee gegenüber, ein nicht sehr breiter Meeresarm ist, das Gefühl, mit dem man zum ersten Mal eine weite Seereise antritt, hat immer etwas tief Aufregendes. Es gleicht keiner der Empfindungen, die uns von früher Jugend auf bewegt haben. Getrennt von den Wesen, an denen unser Herz hängt, im Begriff gleichsam den Schritt in ein neues Leben zu tun, ziehen wir uns unwillkürlich in uns selbst zusammen und über uns kommt ein Gefühl des Alleinseins, wie wir es nie empfunden.
Es gibt nur wenige große Männer, die den Sinn ihres Lebens sehr früh erkannt haben. Alexander von Humboldt gehört zu ihnen. Bereits als Kind hat er instinktiv geahnt, was er wollte, und später auch schon seine Studienzeit entsprechend eingerichtet.
Alexander wuchs zusammen mit seinem Bruder Wilhelm in einer Atmosphäre auf, in der Arbeit und Leistung Liebe und Spiel ersetzten. Er zeigte in ganz früher Jugend ein auffallendes Interesse an der Naturgeschichte. Sein Bruder, der spätere Gründer der Berliner Universität, nannte ihn den kleinen Apotheker Blumen, Schmetterlinge, Bienen, Muscheln und Steine waren ihm die liebsten Spielsachen.
Bei Humboldt, wie auch bei seinem Freund Goethe, sind Leben und Werk von Anfang an zu einem untrennbaren Ganzen verschmolzen. Ein solcher Zusammenhang zwischen Leben und Werk besteht eigentlich eher bei Künstlern und weniger bei Forschern und Wissenschaftlern. Alexander von Humboldt ist hier eine Ausnahme. Adolf Meyer-Abich meint in seiner Humboldt-Biografie:
Ein Motiv, weshalb sein Leben und sein Werk zu einem einzigen Unterfangen geworden sind, liegt darin, dass Humboldts Lebenswerk seine große amerikanische Forschungsreise gewesen ist. Schon eine gewöhnliche Reise bildet einen zumeist wesentlichen Abschnitt in jedem Leben. Umso mehr gilt das von einer Reise, die 5 lange Jahre gedauert und Tag für Tag mit wissenschaftlichen Beobachtungen, Messungen, Untersuchungen und Wanderungen ausgefüllt gewesen ist. Eine solche Reise ist Werk und Leben in höchster Potenz. In ihr sind beide vollkommen unzertrennlich voneinander.
Die Mutter Humboldts galt als unnahbar, nüchtern, selbstgenügsam und puritanisch. Ihr großes Lebensziel war die denkbar beste Erziehung ihrer beiden Söhne, Wilhelm, der 1767 geboren wurde, und Alexander, der gut 2 Jahre später auf die Welt kam. Sie leitete die Erziehung nach einem genauen Plan, für dessen Erfüllung ihr keine Kosten zu hoch waren. Ihr Gatte, ein warmherziger und liebenswerter Vater, Offizier im Heere Friedrichs des Großen, später Kammerherr der Kronprinzessin am Berliner Hof, starb früh und so lag die ganze Erziehung in ihren Händen. Die von Humboldts lebten auf dem Schloss Tegel bei Berlin. In den begüterten, vornehmen Familien war es damals üblich, Hauslehrer einzustellen. So erhielten Wilhelm und Alexander bis zur Universität gemeinsamen Unterricht.
Alle Hofmeister, welche die Brüder Humboldt erzogen haben, ihr aufzuzählen, würde zu weit führen. Einer der späteren Lehrer war der Staatsarchivar Dohm und gehörte zum Kreis um Moses Mendelssohn, den unbestrittenen Führer der sogenannten Berliner Aufklärung. Dohm verfocht sehr freimütige, fast liberale Ansichten. Er stellte auch klimatologische Betrachtungen an über die Frage zum Beispiel, in welchem Klima der Mensch sich am günstigsten entfalten und vervollkommnen könnte, wofür ihm ein mittleres Klima am geeignetsten erschien. Man begreift, dass solche Gedanken und Probleme sehr mitgeholfen haben, das in dem jungen Alexander schon früh schlummernde Leitbild eines Forschungsreisenden zu erwecken.
Die Betrachtung geografischer Karten, die Beschreibung der Reisenden, die ich als Kind gelesen, übten einen geheimen, unwiderstehlichen Zauber aus und setzten mich mit den entferntesten Gegenden und Dingen in nahe Beziehung. Dinge, die wir nur aus den lebendigen Schilderungen der Reisenden kennen, haben ganz besonderen Reiz für uns, alles in Entlegenheit undeutlich Umrissene, besticht unsere Einbildungskraft. Genüsse, die uns nicht erreichbar sind, scheinen uns weit lockender, als was sich uns im engen Kreise des bürgerlichen Lebens bietet.
Alexander, von überschwänglichem, lebendigem Charakter, wurde die repressive Atmosphäre im Haus seiner Mutter zum Fluch. Er nannte das elterliche Gut Tegel Schloss Langweil. Die jungen Humboldt-Brüder sehnten sich danach, aus diesem goldenen Käfig auszubrechen. Berlin war damals eine provinzielle und spießbürgerliche Stadt von 140.000 Einwohnern mit einer Akademie der Wissenschaften ohne Niveau. Doch es gab einige Ausnahmen von dieser allgemeinen Mittelmäßigkeit. Die sogenannten Salons und die privaten wissenschaftlichen Abendgesellschaften. Die Brüder Humboldt schlossen sich bald dem schon erwähnten Berliner Kreis um Moses Mendelssohn an und bekamen dort einen nachhaltigen Eindruck von den Philosophien der Aufklärung.
Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Geisteslebens traf sich hier eine Gesellschaft, die in sich die traditionellen Klassen überwunden und im Humanismus eines Goethe sich zusammengefunden hatte.
Kants Auffassungen standen im Mittelpunkt der Diskussion. Alexander lernte jene neuen Ideen kennen, die seine Naturanschauung und Weltsicht beeinflussten. Er war schon damals eine gewinnende Persönlichkeit, mit jener Art von Charisma begabt, die es schwierig machte, ihn selbst in einem überfüllten Raum zu übersehen. Er sah gut aus, war anziehend für Männer und Frauen und ein ausgezeichneter Unterhalter. In der Gesellschaft war er beliebt. Und obwohl seine Manieren nicht immer unantastbar waren, zeigte er sich stets als heiterer und unternehmungslustiger Begleiter. Ehrgeizig wie er war, trieb er sich selbst schonungslos an. Er konnte sich für Dinge, die ihn interessierten, ungemein begeistern, war außerordentlich arbeitsfreudig und besaß ein so umfassendes Wissen, das alle erstaunen ließ. Obwohl er in Berlin das Studium der Staatswissenschaften begann, bestimmte ein wachsendes Interesse zunächst für die Pflanzenkunde, dann für die Naturwissenschaften insgesamt seine weitere Ausbildung. Ganz konkret dachte er schon damals über den allgemeinen Nutzen von wissenschaftlichen Erkenntnissen nach. An seinen Bruder Wilhelm schrieb er als 20-Jähriger:
Je mehr die Menschenzahl und mit ihr der Preis der Lebensmittel steigen, je mehr die Völker die Last zerrütteter Finanzen fühlen müssen, desto mehr sollte man darauf sinnen, neue Nahrungsquellen gegen den von allen Seiten einreißenden Mangel zu eröffnen. Wie viele, unübersehbar viele Kräfte liegen in der Natur ungenutzt, deren Entwicklung Tausenden von Menschen Nahrung oder Beschäftigung geben könnte. Die meisten Menschen betrachten die Botanik als eine Wissenschaft, die nur zum Vergnügen oder allenfalls zur subjektiven Bildung des Verstandes dient. Ich halte sie für eine von den Studien, von denen sich die menschliche Gesellschaft am meisten zu versprechen hat.
Nach seinen Studien trat Humboldt in die Dienste des preußischen Staates. Obwohl ihm eine glänzende Laufbahn in Aussicht gestellt wurde, dauerte seine Karriere nur 4 Jahre lang. 1796 erreichte ihn die Nachricht vom Tode seiner Mutter. Durch sein Erbteil wurde Humboldt plötzlich zu einem reichen Mann. Er war wirtschaftlich vollkommen unabhängig und zögerte nicht, daraus unverzüglich die Konsequenzen für sein persönliches Leben zu ziehen. Sofortiger Abschied vom Staatsdienst, um der selbstgewählten Berufung zu folgen. Er wollte seine Fähigkeiten nicht zur Vermehrung des Geldes einsetzen, sondern das Geld zur Vermehrung seines Wissens. Von nun an bereitete er sich ohne jede weitere Ablenkung auf die große Forschungsreise vor.
Thank you.
wenn es mich noch immer in die schönen Länder des heißen Erdgürtels zog, so war es jetzt nicht mehr der Drang nach einem aufregenden Wanderleben. Es war der Trieb, eine wilde, großartige, an mannigfaltigen Naturprodukten reiche Natur zu sehen. Die Aussicht, Erfahrungen zu sammeln, welche die Wissenschaft förderten.
In Paris lernte Humboldt den Arzt und Botaniker Aimé Bonpland kennen, der sein zuverlässiger Begleiter auf der bevorstehenden Südamerika-Reise werden sollte. Humboldt und Bonpland begründeten auf ihrer Reise, in Durchführung und Erarbeitung der Ergebnisse, eine der ersten wirklichen Forschergemeinschaften in den Naturwissenschaften. Zuerst hatten sie andere Vorhaben, eine Reise nach Nordafrika, eine Reise nach Ägypten. Doch all diese Pläne, die schon kurz vor der Ausführung standen, zerschlugen sich, wie sich später herausstellen sollte, zu ihrem Glück. Dann beschlossen Humboldt und Bonpland, endlich nach Spanien zu wandern, um von dort vielleicht im Frühjahr 1799 zu den Westindischen Inseln reisen zu können.
Während der sechswöchigen Wanderung lernten sie, mit den vielen komplizierten wissenschaftlichen Instrumenten umzugehen, die sie für ihre Forschungsreise benötigten. Zu bestimmten Stunden maß Humboldt den Barometerdruck, die Temperatur, die Feuchtigkeit, den Sauerstoff- und Kohlensäuregehalt und die elektrische Ladung der Luft.
Dieses Ableseprogramm sollte später bei meteorologischen Beobachtungen in der ganzen Welt gebräuchlich werden.
Für die abergläubischen und isoliert lebenden Einwohner der kleinen ländlichen Städte Spaniens muss Humboldt eine seltsame Figur abgegeben haben, wenn er durch seine verschiedenen Instrumente nach den Himmelskörpern schaute. Der Pöbel sammelte sich manchmal in den Straßen und beschimpfte ihn, sodass er oft nicht wagte, seine Instrumente auszupacken, bis die Sonne über den Mittagskreis hinaus war.
Dann ging alles sehr schnell. Durch eine geschickte Kontaktkette gelang es Humboldt, dem spanischen König vorgestellt zu werden. Er berichtete ihm von seinem Wunsch, die spanisch-amerikanischen Kolonien zu besuchen, und übergab formell ein Memorandum über die Vorteile seines Unternehmens für die spanische Regierung. Die spanisch-amerikanischen Kolonien umfassten damals ein ungeheures Gebiet. Sie dehnten sich von Kalifornien bis Kap Horn aus. Dieses riesige Weltreich stand unter der direkten Herrschaft der spanischen Regierung in Madrid und war fast völlig von der übrigen Welt abgeschlossen. Handel mit irgendeinem anderen Land außer Spanien war streng verboten, und Fremde wurden so ungern dort gesehen wie ihre Waren und Ideen. Deshalb überrascht es umso mehr, dass der König von Humboldts Vorschlag beeindruckt war und sich sogleich mit seinem Gesuch einverstanden erklärte. Humboldt, ein Ausländer und dazu noch ein Protestant.
Gemäß dem Entschlusse des Königs, dem Herrn Alexander Friedrich Freiherrn von Humboldt, Oberbergrat seiner Majestät des Königs von Preußen, zu gestatten, in Begleitung seines Gehilfen oder Sekretärs Alexander Bonpland nach Amerika und anderen überseeischen Besitzungen seines Reichs zu gehen, um seine bergmännischen Studien fortzusetzen und für den Fortschritt der Naturwissenschaften wertvolle Sammlungen, Beobachtungen und Entdeckungen zu machen. Demgemäß befiehlt seine Majestät den Generalkapitänen, Kommandanten, Gouverneuren, Intendanten, Oberrichtern und allen sonstigen Gerichtsbehörden oder Personen, welche es angeht, dass sie besagtem Herrn Alexander Friedrich Baron von Humboldt auf seiner Reise kein Hindernis in den Weg stellen, noch ihn aus irgendwelchem Grunde am Transporte seiner physischen, chemischen, astronomischen und mathematischen Instrumente und Apparate, noch an der Anstellung der Beobachtungen und Experimente, die er für gut hält, noch am freien Sammeln von Pflanzen, Tieren, Samen und Steinen, noch an Bergmessungen oder an der Untersuchung ihrer natürlichen Beschaffenheit, noch an astronomischen Beobachtungen in keinem der genannten Gebiete hindern, sondern ganz im Gegenteil befiehlt der König, dass alle betreffenden Personen besagtem Herrn Alexander Friedrich Freiherrn von Humboldt und seinem Gehilfen alles zu Gefallen tun, ihnen jede Hilfe und jeden Schutz, den sie brauchen, gewähren.
Vom spanischen Staatssekretär und vom Rat von Indien, die Bezeichnung Indien oder Westindien bezog sich damals auf die Gesamtheit der spanischen Kolonien in Südamerika, bekamen Humboldt und Bonpland Pässe, die sie ermächtigten, in voller Freiheit ihre wissenschaftlichen Forschungen überall dort durchzuführen, wo sie es selbst für nützlich hielten.
Nie war einem Reisenden mit der Erlaubnis, die man ihm erteilte, mehr zugestanden worden. Nie hatte die spanische Regierung einem Fremden größeres Vertrauen bewiesen. Ich war bemüht, diese sich nie verleugnende Freundlichkeit zu erwidern. Ich übergab während meines Aufenthaltes in Amerika den Statthaltern der Provinzen Abschriften des von mir gesammelten Materials über die Geographie und Statistik der Kolonien, das dem Mutterlande von einigem Wert sein konnte.
Nun war er da, der lang ersehnte Augenblick, die Abfahrt zu jener Reise, die Humboldt seit Jahren vorbereitet hatte. Nichts war vergessen worden. Er hatte sein Testament gemacht. Die persönlichen Sachen, die Bücher und vor allem die wissenschaftlichen Instrumente waren an Bord. Doch da sah es wieder so aus, als würden Humboldts Pläne im allerletzten Augenblick zerbrechen. Englische Fregatten blockierten den spanischen Hafen La Coruña, um den regelmäßigen Verkehr zwischen dem Mutterland und den Kolonien in Amerika zu unterbinden. Aber nach 2 Tagen erlaubte ein günstiger, dichter Nebel, dass die Pizarro unbemerkt gegen Mittag auslaufen konnte. Humboldt schrieb seine letzten Abschiedsbriefe an die Freunde.
»Welch ein Glück ist mir eröffnet, mir schwindelt der Kopf vor Freude. Ich gehe ab mit der spanischen Fregatte Pizarro. Wir werden erst auf den Kanaren und später an der Küste von Caracas in Südamerika landen. Welchen Schatz von Beobachtungen werde ich nun nicht zu meinem Werke über die Konstruktion des Erdkörpers sammeln können. Ich werde Pflanzen und Fossilien sammeln, mit vortrefflichen Instrumenten astronomische Beobachtungen machen können. Ich werde die Luft chemisch zerlegen. Das alles ist aber nicht Hauptzweck meiner Reise. Auf das Zusammenwirken der Kräfte, den Einfluss der unbelebten Schöpfung auf die belebte Tier- und Pflanzenwelt, auf diese Harmonie sollen stets meine Augen gerichtet sein. Auf die Natur als ein durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes. Der Mensch muss das Gute und Große wollen.
Es war dies die von Humboldt häufig wiederholte Maxime, unter der er seine bevorstehende 5-jährige Reise durchführen sollte. Viele Jahre hatte er die Reise systematisch vorbereitet. 20 Jahre sollte er brauchen, um seine Reiseergebnisse auszuwerten. Diese Forschungsarbeit sollte einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen nehmen. Zusammen mit Bonpland wird Humboldt in mühsamster Kleinarbeit um die 60.000 Pflanzen sammeln und bestimmen, darunter mehrere tausend neue Arten. Er wird den Einfluss von Umweltbedingungen auf die Pflanzenwelt untersuchen und damit den Anstoß zur Begründung der heutigen Geobotanik als selbstständige Disziplin geben. Er wird große Teile Süd- und Mittelamerikas kartografieren, Landschaftstypen und Vegetationszonen vergleichen, und er wird schließlich durch vergleichende Untersuchungen die geologische Verwandtschaft bestimmter Gebirgsketten in Amerika, Europa und Asien feststellen.
Bei Einbruch der Nacht wurde die See sehr unruhig und der Wind bedeutend frischer. Wir steuerten gegen Nordwest, um nicht den englischen Fregatten zu begegnen, die in diesen Strichen kreuzten. Gegen 9 Uhr sahen wir das Licht in einer Fischerhütte von Sisarga. Das Letzte, was uns von der Küste von Europa zu Gesicht kam. Mit der zunehmenden Entfernung verschmolz der schwache Schimmer mit dem Licht der Sterne, die am Horizont aufgingen, und unwillkürlich blieben unsere Blicke daran hängen. Dergleichen Eindrücke vergisst einer nie, der in einem Alter, wo die Empfindung noch ihre volle Tiefe und Kraft besitzt, eine weite Seereise angetreten hat.
Humboldt hatte sich ganz instinktiv dem Leben auf See angepasst. Er litt nie unter der Seekrankheit, im Gegenteil, die Seeluft verdoppelte seinen Arbeitseifer. Ein Teil des Hinterdecks war für die beiden Forscher reserviert. Dort befassten sich Bonpland und Humboldt den ganzen Tag über mit astronomischen und meteorologischen Beobachtungen. Sie maßen die Wassertemperaturen, analysierten die chemische Zusammensetzung des Meerwassers und untersuchten alles, was von den Netzen an Pflanzen und Tieren heraufgeholt wurde. Nachts beobachtete Humboldt das phosphoreszierende Glühen des Ozeans unter ihm und die Schönheit des afrikanischen Himmels über ihm.
Die Nächte sind prächtig. Eine Mondhelle in diesem reinen, milden Himmel, das man auf dem Sextanten lesen kann. Und die südlichen Gestirne, der Zentaur und Wolf. Welche Nacht!
2 Wochen später konnte die Pizarro von den englischen Schiffen unbemerkt in den Hafen von Santa Cruz auf Teneriffa einlaufen, die letzte Station auf dem Weg nach Amerika. Humboldt und Bonpland wollten dort den berühmten Vulkan Pico de Teide erforschen.
Ganz unbeschreiblich ist das Gefühl des Naturforschers, der zum ersten Mal einen außereuropäischen Boden betritt. Die Aufmerksamkeit wird von so vielen Gegenständen in Anspruch genommen, dass man sich von seinen Empfindungen kaum Rechenschaft zu geben vermag.
An seinen Bruder Wilhelm schreibt er:
Unendlich glücklich bin ich auf afrikanischem Boden angelangt und hier von Kokospalmen und Pisangbüschen umgeben. Meine Gesundheit ist vortrefflich und mit Bonpland bin ich äußerst zufrieden. Alles bewirtet uns mit und ohne Empfehlung, bloß um Nachrichten aus Europa zu haben. Und der königliche Passport tut Wunder. Gestern Nacht kam ich vom Pic zurück. Welch ein Anblick. Wir waren tief bis im Krater. Gefahr ist wenig dabei, aber Fatigue von Hitze und Kälte. Im Krater brannten die Schwefeldämpfe Löcher in unsere Kleider und die Hände erstarrten bei 2 Grad. Gott, welche Empfindung auf dieser Höhe von 11.500 Fuß. Die dunkelblaue Himmelsdecke über sich, alte Lavaströme zu den Füßen. Nachschrift: In der Villa Orotava ist ein Drachenblutbaum 45 Fuß im Umfang. Vor 400 Jahren war er schon so dick als jetzt. Fast mit Tränen reise ich ab. Könntest du diese Fluren sehen, diese tausendjährigen Wälder von Lorbeerbäumen, diese Trauben, diese Rosen. Mit Aprikosen mästet man hier die Schweine. Alle Straßen wimmeln von Kamelen. Eben den 25. Juni segeln wir ab.
Die Pizarro folgte der Kolumbusroute über den Atlantik. Die spanischen Seefahrer nannten diese 3000 Meilen Ozean zwischen den Kanarischen Inseln und der amerikanischen Küste El Golfo de las Damas, den Golf der Damen, weil hier das Meer so friedlich ist, dass selbst eine Frau das Steuer führen könnte.
In der Nacht vom 4. zum 5. Juli, unter 16 Grad Breite, sahen wir das südliche Kreuz zum ersten Mal deutlich. Es war stark geneigt und erschien von Zeit zu Zeit zwischen den Wolken, deren Mittelpunkt, wenn das Wetter leuchten, dadurch hinzuckte, wie Silberlicht aufflammte. Wenn es einem Reisenden gestattet ist, von seinen persönlichen Empfindungen zu sprechen, so darf ich sagen, dass ich in dieser Nacht einen der Träume meiner frühesten Jugend in Erfüllung gehen sah.
Die drei Wochen der Überfahrt nutzte Humboldt, wie immer, für seine Messungen.
Mich beschäftigt die Temperatur des Ozeans und dessen spezifische Schwere, welche ich mit einer vorzüglichen Dollandschen Waage bestimmt habe. Franklins und Jonathan Williams' Idee, mit dem Thermometer zu sondieren, ist ein ebenso sinnreicher als glücklicher Gedanke und wird mit der Zeit für die Schifffahrt sehr wichtig werden. Ich halte ein ordentliches astronomisches Tagebuch, und so oft die Witterung und die Meeresstille es erlauben, mache ich Breiten- und Längenbestimmungen des Schiffes oder der Landungsplätze. Beobachte die Magnetnadel auf dem neuen Bordaschen Instrumente, welches eine Sicherheit von 20 Minuten in der Beobachtung gewährt.
Durch eigene, genaue Messungen glaubte Humboldt am 12. Juli ankündigen zu können, dass tags darauf, vor Sonnenaufgang, Land in Sicht sein werde. Die damals zur Verfügung stehenden französischen, spanischen und englischen Karten waren noch sehr ungenau und unterschieden sich alle voneinander.
Die Steuerleute lächelten zu der Behauptung, dass bald Land in Sicht kommen müsse, und glaubten, man habe noch 2 bis 3 Tage zu fahren. Es gereichte mir daher zu großer Befriedigung, als ich am 13. gegen 6 Uhr morgens hörte, man sähe von den Masten ein sehr hohes Land.
Leider breitete sich, gerade als das Schiff sich den Antillen näherte und die Temperatur im Schatten auf 36 Grad stieg, eine typhusähnliche Epidemie unter den Passagieren aus. Der jüngste Passagier, ein Asturier von 19 Jahren, erlag dem bösartigen Fieber.
Wir standen beisammen auf dem Deck in trüben Gedanken. Es war kein Zweifel mehr, das Fieber, das an Bord herrschte, hatte seit einigen Tagen einen bösartigen Charakter angenommen. Tiefe Ruhe herrschte ringsum am einsamen Ort. Aber diese Ruhe der Natur stand im Widerspiel mit den schmerzlichen Gefühlen in unserer Brust. Gegen 8 Uhr wurde langsam die Totenglocke geläutet. Bei diesem Trauerzeichen brachen die Matrosen ihre Arbeit ab und ließen sich zu kurzem Gebet auf die Knie nieder. Eine ergreifende Handlung, die an die Zeiten mahnt, wo die ersten Christen sich als Glieder einer Familie betrachteten. Und die auch jetzt noch die Menschen im Gefühl gemeinsamen Unglücks einander näher bringt.
Angesicht der ausgebrochenen Seuche beschlossen Humboldt und Bonpland, das Schiff, dessen eigentliches Ziel Havanna war, am ersten Landungsplatz auf dem südamerikanischen Festland, der Terra Firma, zu verlassen. Dies war der Hafen von Cumaná an der Nordküste Venezuelas.
Der Entschluss, den wir gefasst hatten, äußerte einen glücklichen Einfluss auf den Verfolg unserer Reisen. Statt einiger Wochen verweilten wir ein ganzes Jahr in Terra Firma. Ohne die Seuche an Bord des Pizarro wären wir nie an den Orinoco, an den Casiquiare und an die Grenze der portugiesischen Besitzungen am Rio Negro gekommen.
In der exotischen neuen Welt scheinen die Forscher eine Art Sinnesekstase erlebt zu haben,
schreibt Douglas Botting in seiner Humboldt-Biografie.
Nichts, kein Schatten, keine Form, keine Stimme, keine Farbe, kein Geruch war ihnen vertraut. Es gab nichts, was ohne weiteres in ihre vorhandenen Gedächtnis- und Erfahrungsmuster passte.
Wir sind hier einmal in dem göttlichsten und vollsten Land. Wunderbare Pflanzen, Zitterale, Tiger, Affen, Papageien und viele, viele echte halbwilde Indianer. Welche Bäume? Kokospalmen, 50 bis 60 Fuß hoch. Und welche Farben der Vögel, der Fische, selbst der Krebse, himmelblau und gelb. Wie die Narren laufen wir bis jetzt umher. In den ersten 3 Tagen können wir nichts bestimmen, da man immer einen Gegenstand wegwirft, um einen anderen zu ergreifen. Bonpland versicherte mir, dass er von Sinnen kommen werde, wenn die Wunder nicht bald aufhören. Aber schöner noch als diese Wunder im Einzelnen ist der Eindruck, den das Ganze dieser kraftvollen, üppigen und doch dabei so leichten, erheiternden, milden Pflanzennatur macht. Ich fühle es, dass ich hier sehr glücklich sein werde und dass diese Eindrücke mich auch künftig noch oft erheitern werden.
In Cumaná mieteten sie ein geräumiges Haus, das für ihre astronomischen Beobachtungen sehr günstig gelegen war, denn es besaß eine geeignete Dachveranda, auf der die Instrumente aufgestellt werden konnten.
Wir genießen in unserem Haus, wenn der Seewind weht, eine angenehme Kühle. Die Fenster sind ohne Scheiben, nicht einmal mit Papier bezogen, das in Cumaná meist statt des Glases dient.
Von der Veranda aus konnten sie auch den Hauptplatz der Stadt überblicken. Was dort zu sehen war, ekelte Humboldt allerdings an.
Der große Platz ist zum Teil mit Bogengängen umgeben, über denen eine lange hölzerne Galerie hinläuft, wie man sie in allen heißen Ländern sieht. Hier werden die Schwarzen verkauft, die von den afrikanischen Küsten herüberkommen. Die zum Verkauf ausgesetzten Sklaven sind junge Leute von 15 bis 20 Jahren. Man liefert ihnen jeden Morgen Kokosöl, um sich den Körper damit einzureiben und die Haut glänzend schwarz zu machen. Jeden Augenblick erscheinen Käufer und schätzen nach der Beschaffenheit der Zähne, Alter und Gesundheitszustand der Sklaven. Sie reißen ihnen den Mund auf, ganz wie es auf dem Pferdemarkt geschieht. Es ist ein empörender Gedanke, dass es noch heutigen Tags auf den Antillen spanische Ansiedler gibt, die ihre Sklaven mit dem Glüheisen zeichnen, um sie wieder zu erkennen, wenn sie entlaufen. So behandelt man Menschen, die anderen Menschen die Mühe des Säens, Ackerns und Erntens ersparen.
Nach kurzer Zeit schon wagten sich Humboldt und Bonpland immer weiter in die Umgebung hinaus. Manchmal mussten sie einen Unterschlupf für die Nacht suchen. Sie wurden von der einfachen bäuerlichen Mulattenbevölkerung, die nie etwas von Preußen gehört hatte, ungemein gastfreundlich aufgenommen.
Auf den langen Fußmärschen, bei Temperaturen über 30 Grad, wurden sie von Indianern begleitet, die sich häufig über die Hitze beklagten und sich hinsetzten, um auszuruhen, wo immer sich ein Schatten oder ein kühler Platz anbot.
Der kupferfarbige Eingeborene, der besser als der reisende Europäer an die glühende Hitze des Himmelsstrichs gewöhnt ist, beklagt sich nur deshalb mehr darüber, weil ihn kein Reiz antreibt. Geld ist keine Lockung für ihn. Und hat er sich je einmal durch Gewinnsucht verführen lassen, so reut ihn sein Entschluss, sobald er auf dem Wege ist. Derselbe Indianer aber, der sich beklagt, wenn man ihm beim Botanisieren eine Pflanzenbüchse zu tragen gibt, treibt einen Kahn gegen die rascheste Strömung und rudert so 14 bis 15 Stunden in einem fort, weil er sich zu den Seinigen zurücksehnt.
Einer der Ausflüge führte die beiden Forscher in eine schon damals bekannte Tropfsteinhöhle in der Nähe der Missionsstation Caripe. Douglas Spotting schreibt:
Diese Höhle stellte in ganz Venezuela ein unerschöpfliches Gesprächsthema dar. In der Gegend hieß sie die Fettgrube. Große Kolonien eines seltsamen Nachtvogels, Guacharo oder Ölvogel genannt, lebten darin. Eine Gattung, die der Wissenschaft offenbar unbekannt war.
In einem Lande, wo man so großen Hang zum Wunderbaren hat, ist eine Höhle, aus der ein Strom entspringt und in der Tausende von Nachtvögeln leben, mit deren Fett man in den Missionen kocht, natürlich ein unerschöpflicher Gegenstand der Unterhaltung und des Streits. Schwer macht man sich einen Begriff vom furchtbaren Lärm, den Tausende dieser Vögel im dunklen Innern der Höhle machen. Der Guacharo hat die Größe unserer Hühner, die Stimme der Ziegenmelker, die Gestalt der geierartigen Vögel mit Büscheln steifer Seide um den krummen Schnabel. Die Augen des Vogels können das Tageslicht nicht ertragen. Sie sind blau und kleiner als bei den Ziegenmelkern. Der Guacharo verlässt die Höhle bei Einbruch der Nacht, besonders beim Mondschein. Es ist so ziemlich der einzige körnerfressende Nachtvogel, den wir bis jetzt kennen. Schon der Bau seiner Füße zeigt, dass er nicht jagt wie unsere Eulen. Nach mehreren fruchtlosen Versuchen gelang es Bonpland, zwei Guacharos zu schießen. Damit fand ich Gelegenheit, den Vogel zu zeichnen, der bis dahin den Zoologen ganz unbekannt gewesen war. Jedes Jahr um den Johannistag gehen die Indianer mit Stangen in die Cueva del Guacharo und zerstören die meisten Nester. Man schlägt jedes Mal mehrere tausend Vögel tot, wobei die Alten, als wollten sie ihre Brut verteidigen, mit furchtbarem Geschrei den Indianern um die Köpfe fliegen. Die Jungen, die zu Boden fallen, werden auf der Stelle ausgeweidet. Ihr Bauchfell ist stark mit Fett durchwachsen und eine Fettschicht läuft vom Unterleib zum After und bildet zwischen den Beinen des Vogels eine Art Knopf. Man lässt das Fett der jungen, frisch getöteten Vögel am Feuer aus und gießt es in Tongefäße. Es ist halbflüssig, hell und geruchlos. Es ist so rein, dass man es länger als ein Jahr aufbewahren kann, ohne dass es ranzig wird.
Als Humboldt erfährt, dass die Indianer den Missionaren einen großen Teil des Guacharo-Öls für das ewige Kirchenlicht abliefern müssen, dass also ihr beanspruchtes Recht auf ein Monopol des Fetts nur noch eine Art Ehrenrecht ist, bemerkt er.
Es erschiene natürlich, dass der Ertrag der Jagd denen gehörte, die sie anstellen. Aber in den Wäldern der neuen Welt, wie im Schoße der europäischen Kultur, bestimmt sich das öffentliche Recht danach, wie sich das Verhältnis zwischen dem Starken und dem Schwachen, zwischen dem Eroberer und dem Unterworfenen gestaltet.
Hier klingt deutlich die liberale Haltung des aufgeklärten Forschers an.
Humboldt selbst war ein Jahr nach den Ereignissen von 1789 in der französischen Hauptstadt gewesen, als die Ideale der Revolution noch unverfälscht waren. Die Atmosphäre, die er damals nach diesem Jahr politischer Freiheit in Paris erlebte, die Begeisterung der Menschen, ihr Gefühl der Einigkeit und der gemeinsamen Ziele, ihre Hoffnung auf Freiheit und Brüderlichkeit, hinterließ einen nachhaltigen Eindruck auf ihn.
Die Ausrottung des Feudalsystems und aller aristokratischen Vorurteile, unter denen die edlere Menschenklasse so lange geschmachtet, sind eine Wohltat. Für immer trage ich die Ideen von 1789 unter dem Herzen.
In seinen späteren Jahren aber betrachtete er mit Skepsis den bürgerlichen Fortschritt, der die Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit leider den neuen Idealen von Ruhe, Eigentum und Ordnung opferte.
Stillstand ist der Anfang eines verderblichen Rückschrittes.
In Cumaná bereiteten sich Humboldt und Bonpland für die geplante Reise in den Süden des Landes vor. Sie wollten den größten Strom Venezuelas, den Orinoco, bis zum Rio Negro hinauffahren.
Wir müssen die Instrumente auswählen, die sich auf engen Kanus am leichtesten fortbringen lassen. Wir müssen uns für eine 10-monatige Reise im Binnenlande, das in keinem Verkehr mit den Küsten steht, mit Geldmitteln versehen.
Astronomische Ortsbestimmungen sollten der Hauptzweck dieser bevorstehenden Reise sein. Dabei war es Humboldt von großer Wichtigkeit, dass ihm eine für Ende Oktober ausstehende Sonnenfinsternis nicht entging.
Ich bleibe lieber bis dahin in Cumaná, wo der Himmel meist schön und heiter ist. Wenn ich die Länge von Cumaná genau bestimme, so habe ich einen Ausgangspunkt für die chronometrischen Bestimmungen, auf die ich allein rechnen kann.
In den Tagen vor und nach der Sonnenfinsternis waren sehr auffallende atmosphärische Erscheinungen zu beobachten.
Zwischen dem 28. Oktober und 3. November war der rötliche Nebel dicker als bisher. Bei Nacht war die Hitze erstickend, obgleich das Thermometer nur auf 26 Grad stand. Das Volk sieht die Nebel und das Ausbleiben des Seewindes bei Nacht für sichere, schlimme Vorzeichen an. Am 4. November gegen 2 Uhr nachmittags hüllten dicke, sehr schwarze Wolken die hohen Berge ein. Sie rückten allmählich bis ins Zenit. Gegen 4 Uhr fing es an, über uns zu donnern, aber ungemein hoch, ohne Rollen, trockene, oft kurz abgebrochene Schläge. Im Moment, wo die stärkste elektrische Entladung stattfand, um 4:12 Uhr, erfolgten 2 Erdstöße 15 Sekunden hintereinander. Das Volk schrie laut auf der Straße. Bonpland, der über einen Tisch gebeugt Pflanzen untersuchte, wurde beinahe zu Boden geworfen. Ich selbst spürte den Stoß sehr stark, obgleich ich in einer Hängematte lag.
Ein paar Tage später beobachteten die beiden Forscher gegen 2:30 Uhr morgens, dass es aus dem klaren nächtlichen Himmel Feuerkugeln regnete. Tausende von Meteoriten mit schimmernden weißen Körnern und langen Leuchtspuren durchkreuzten den Himmel und explodierten einer nach dem anderen wie bei einem gigantischen Feuerwerk.
Fast alle Einwohner von Cumaná sahen die Erscheinung mit an, weil sie vor 4 Uhr aus den Häusern gehen, um die Frühmesse zu hören. Der Anblick der Feuerkugeln war ihnen keineswegs gleichgültig. Die Ältesten erinnerten sich, dass dem großen Erdbeben des Jahres 1766 ein ganz ähnliches Phänomen vorausgegangen war.
Nicht sehr viel später erfuhr Humboldt, dass dieser Meteorregen, heute ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der Astronomie, auch von Missionaren in Brasilien, von nordamerikanischen Astronomen in Florida, Eskimos in Labrador und Grönland und von einem Vikar in Weimar wahrgenommen worden war. Im Ganzen war dieses außerordentliche Phänomen in einem Gebiet von fast 1 Million Quadratmeter der Erdoberfläche gesehen worden. Doch Humboldts präzise Beobachtungen bildeten den Ausgangspunkt für die Forschungen der Astronomen über das Wesen und die Periodizität der Asteroiden.
Mitte November 1799 verließen sie Cumaná per Schiff. Ihr Reiseplan stand fest.
Wir wollen bis zum Ende der Regenzeit in Caracas bleiben, von dort über die großen Ebenen oder Llanos in die Missionen am Orinoco reisen, diesen ungeheuren Strom südlich von den Katarakten bis zum Rio Negro und zur Grenze von Brasilien hinauffahren und über die Hauptstadt Angostura nach Cumaná zurückkehren. Wie lange wir zu dieser Reise von 3150 Kilometern, wovon wir über 2/3 im Kanu zu machen haben, brauchen werden, lässt sich unmöglich bestimmen.
Der eigentliche Reisezweck war es, durch astronomische Beobachtungen den Punkt festzustellen, wo sich der Orinoco mit dem Rio Negro und damit dem Amazonenstrom verbindet. Diese natürliche Verbindung zweier der gewaltigsten Ströme Südamerikas wurde von Humboldt vermutet. Von den Lehnstuhlgeographen in Europa allerdings als völlig unmöglich verworfen. Wir müssen uns vor Augen halten, wie gewagt eigentlich das Vorhaben Humboldts und Bonplans war. Was jenseits der großen Ebenen lag, war so gut wie unbekanntes Land. Douglas Botting meint:
Während der 300-jährigen spanischen Herrschaft hatten kaum ein Dutzend Expeditionen nach Spanisch-Amerika stattgefunden. Und selbst diese waren zum größten Teil auf Vermessungen der Küstengebiete beschränkt gewesen. Es ist daher nicht erstaunlich, dass das Innere von Spanisch-Amerika über weite Gebiete terra incognita war. Geografisch war es ein jungfräuliches Gebiet. So war es Humboldts und Bonplans Privileg, dort die ersten wissenschaftlichen Forschungsarbeiten in der Geschichte auszuführen.
Die große Ebene der Llanos durchquerten sie in nächtlichen Ritten und suchten am Tage Schutz vor der glühenden Hitze.
Der Anblick eines unabsehbaren Horizonts hat etwas Ernstes, Großartiges. Die Unermesslichkeit des Raums spiegelt sich in uns selbst wider. Sie verknüpft sich mit Vorstellungen höherer Ordnung. Sie weitet die Seele dessen aus, der in der Stille einsamer Betrachtung seinen Genuss findet.
In der Mitte des Weges über die Ebenen in Calabozzo verweilten sie 10 Tage, denn dort gab es den bekannten Zitteraal. Dieser schleimige, gelbgefleckte, fast 2 Meter lange Süßwasserfisch kann einen lähmenden Schock bis zu 650 Volt Gleichstrom abgeben. Humboldt kannte das Phänomen und wollte an diesem Tier elektrophysiologische Forschungen betreiben. Es gelang ihm, sich mit Hilfe der Indianer 5 lebende Exemplare auf recht originelle Weise zu beschaffen.
Die Indianer sagten, sie wollten mit Pferden fischen. Sie trieben dazu ungezähmte Pferde und Maultiere zusammen und jagten sie ins Wasser. Der ungewohnte Lärm vom Stampfen der Rosse treibt die Fische aus dem Schlamm hervor und reizt sie zum Angriff. Sie verteidigen sich durch wiederholte Schläge ihrer elektrischen Batterien. Lange scheint es, als solle ihnen der Sieg verbleiben. Mehrere Pferde erliegen den unsichtbaren Streichen. Betäubt sinken sie unter. Aber allmählich nimmt die Hitze des ungleichen Kampfes ab und die erschöpften Gymnoten zerstreuen sich. Sie bedürfen jetzt langer Ruhe und reichlicher Nahrung, um den erlittenen Verlust an galvanischer Kraft wieder zu ersetzen. Die Indianer fingen sie mit kleinen, an langen Stricken befestigten Harpunen. In wenigen Minuten hatten wir 5 große Aale, die meisten nur leicht verletzt. Ich erinnere mich nicht je durch die Entladung einer großen Leidener Flasche eine so furchtbare Erschütterung erlitten zu haben wie die, als ich unvorsichtigerweise 2 Füße auf einen Gymnotus setzte, der eben aus dem Wasser gezogen worden war. Ich empfand den ganzen Tag heftigen Schmerz in den Knien und fast in allen Gelenken.
Stundenlang experimentieren Humboldt und Bonpland mit den Zitteraalen und spüren danach Muskelschwäche, Schmerz in den Gelenken und allgemeine Übelkeit als Folge der heftigen Reizung des Nervensystems. Eine Woche später befanden sie sich in San Fernando am Ufer des Apure. Sie versorgten sich mit Lebensmitteln für einen Monat. Hühner, Eier, Bananen, Maniokmehl und Kakao, dazu Jereswein, Orangen, Tamarinden und kühlende Limonade. Die Indianer rechneten weniger auf die Lebensmittel als auf ihre Angeln und Netze. Es waren 4 Indianer zur Bemannung ihrer Piroge ausreichend. Dazu kam noch El Patron, ein Steuermann. Die anstrengende Flussfahrt begann. Überwältigend waren die Eindrücke.
Je gewaltiger und großartiger die Natur in den von ungeheuren Strömen durchzogenen Wäldern erscheint, desto strenger muss man bei den Naturschilderungen an der Einfachheit festhalten. Man sieht sich in einer neuen Welt, einer wilden, ungezähmten Natur gegenüber. Alles erinnert hier an den Urzustand der Welt. Es ist wie im Paradies, sagte unser Steuermann. Beobachtet man aber das gegenseitige Verhalten der Tiere genau, so zeigt es sich, dass sie einander fürchten und meiden. Das goldene Zeitalter ist vorbei, und in diesem Paradies der amerikanischen Wälder, wie aller Orten, hat lange traurige Erfahrung alle Geschöpfe gelehrt, dass Sanftmut und Stärke selten beisammen sind.
Große Gefahren lauerten am Ufer der Flüsse, in der Luft und in den Flüssen selbst.
In diesen Einöden, wo der Mensch in beständigem Kampf mit der Natur liegt, unterhält man sich täglich von Kunstgriffen, um einem Tiger, einer Boa oder einem Krokodil zu entgehen. Man erzählte uns die Geschichte eines jungen Mädchens aus Uritucu, das sich durch seltene Unerschrockenheit und Geistesgegenwart aus dem Rachen eines Krokodils gerettet. Sobald sie sich gepackt fühlte, griff sie nach den Augen des Tieres und stieß ihre Finger mit solcher Gewalt hinein, dass das Krokodil sie vor Schmerz fahren ließ, nachdem es ihr den linken Unterarm abgerissen. Trotz des ungeheuren Blutverlustes gelangte die Indianerin mit der übrig gebliebenen Hand schwimmend glücklich ans Ufer.
Der Apure brachte unsere Forscher nach einer Woche zum Orinoco, dem größten Fluss Venezuelas.
Mit der Ausfahrt aus dem Apure sahen wir uns in ein ganz anderes Land versetzt. Soweit das Auge reichte, dehnte sich eine ungeheure Wasserfläche, einem See gleich, vor uns aus. Das Bett des Orinoco war beim gegenwärtigen tiefen Wasserstande 3.716 Meter breit. Aber in der Regenzeit mögen es 10.750 Meter werden. Das Wasser des Orinoco ist trübe, voll erdiger Stoffe, und in den Buchten hat es wegen der vielen toten Krokodile und anderer faulender Körper einen bisamartigen, süßlichen Geruch. Um dieses Wasser trinken zu können, mussten wir es nicht selten durch ein Tuch seihen.
Sie landeten auf einer Insel im Fluss, die berühmt war wegen des Schildkrötenfangs bzw. wegen der Eierernte, die jährlich hier gehalten wurde.
Wir fanden viele Indianer beisammen und unter Hütten aus Palmblättern gelagert. Auch den Missionar von Uruana trafen wir. Der Mann verwunderte sich nicht wenig, uns hier zu finden. Der Zweck unserer Reise schien ihm in bedeutendes Dunkel gehüllt.
Wie soll einer glauben, dass ihr euer Vaterland verlassen habt, um euch auf diesem Flusse von Moskitos aufzehren zu lassen und Land zu vermessen, das euch nicht gehört?
Zum Glück hatten wir die Empfehlung vom Pater Guardian der Franziskanermission bei uns. Wir umgingen die Insel in Begleitung des Missionars auf einem ganz ebenen Sandstrich. Er trug eine lange Stange in der Hand.
Soweit das Auge an den Ufern hinreicht, fliegen Schildkröteneier unter dieser Erdschicht.
Er zeigte uns, wie man mit der Stange sondiert, um zu sehen, wie weit die Eierschicht reicht. Die Zeit, wo die Arau-Schildkröte ihre Eier legt, fällt mit dem niedrigsten Wasserstand zusammen. Zu Anfang März, wenige Tage vor dem Legen, erscheinen viele tausend Schildkröten in langen Reihen an den Ufern der Insel, recken den Hals und halten den Kopf über dem Wasser, ausschauend, ob nichts von Tigern oder Menschen zu fürchten ist. Die Eier werden immer bei Nacht gelegt. Das Tier gräbt mit seinen Hinterfüßen, die sehr lang sind und krumme Klauen haben, ein 1 Meter weites und 60 Zentimeter tiefes Loch. Der Tiere, welche in der Nacht am Ufer graben, sind so unermesslich viele, dass manche der Tag überrascht, ehe sie mit dem Legen fertig werden konnten. Die Indianer graben den Boden mit den Händen auf und sammeln die Eier ein. Das Eigelb, der ölige Teil, wird später von ihnen bei einem starken Feuer gekocht. Dieses tierische Öl, gut zubereitet, ist ganz hell, geruchlos und kaum ein wenig gelb.
Humboldt schätzte anhand der Ölmenge, die von den Eiern produziert wurde, dass im Ganzen etwa über 1 Million Schildkröten jedes Jahr an den Ufern des Orinoco ihre Eier legten. Heute sind die Schildkröten dort nahezu ausgerottet.
Thank you.
Je weiter sie den Orinoco hinauffuhren, desto enger wurde sein Bett und desto heftiger wurde die Strömung. Die Piroge, die sie bis hierher gebracht hatte, war zu groß und zu schwer für die Stromschnellen. Ein Missionar verkaufte ihnen eine kleinere, zu einem annehmbaren Preis.
Die neue für uns bestimmte Piroge wurde noch am Abend geladen. Es war, wie alle indianischen Kanus, ein mit Axt und Feuer ausgehöhlter Baumstamm, 13 Meter lang und 1 Meter breit. Drei Personen können nicht nebeneinander darin sitzen. Man macht sich nur schwer einen Begriff davon, wie übel man auf einem solch elenden Fahrzeug daran ist.
Am 10. April begann ihre Fahrt in dem neuen Kanu. Nur die ortsansässigen Indianer kannten den Weg durch die Labyrinthe der großen Wasserfälle. Als ein Indianer sich weigerte, das Boot zu begleiten, wurde er von dem Missionar mit einem Seekuhriemen verprügelt.
Ohne solche Strenge würde es euch an allem fehlen. Die Indianer vom oberen Orinoco sind ein stärkerer und arbeitsamerer Menschenschlag als die am unteren Orinoco. Ließe man sie machen, so gingen sie alle den Fluss hinunter, um in Angostura ihre Produkte zu verkaufen und in voller Freiheit unter den Weißen zu leben, und die Missionen stünden leer.
Nur mit Mühe brachten wir es dahin, dass der junge Mann begnadigt wurde. In den Missionsdörfern werden die Indianer Wilde genannt, weil sie unabhängig leben wollen. Und weil der Indianer aus den Wäldern in den meisten Missionen als ein Leibeigener behandelt wird, weil er der Früchte seiner Arbeit nicht froh wird, deshalb veröden die christlichen Niederlassungen am Orinoco. Wenn man sagt, der Wilde müsse wie das Kind unter strenger Zucht gehalten werden, so ist das ein falscher Vergleich. Die Indianer am Orinoco sind keineswegs große Kinder, so wenig als die armen Bauern im östlichen Europa, die in der Barbarei des Feudalsystems sich der tiefsten Verkommenheit nicht entringen können.
Nur schwer gewöhnten sie sich an die neue enge Piroge, die ihnen wie ein Gefängnis vorkam.
Das Vorderteil des Fahrzeugs nehmen die indianischen Ruderer ein, die 1 Meter lange, löffelförmige Pagaien führen. Sie sind ganz nackt, sitzen paarweise und rudern im Takt, den sie merkwürdig genau einhalten. Ihr Gesang ist trübsinnig, eintönig. Die kleinen Käfige mit unseren Vögeln und Affen, deren immer mehr werden, je weiter wir kommen, sind teils am Dach, teils am Vorderteil aufgehängt. Es ist unsere Reisemenagerie. Für die getrockneten Pflanzen, die Koffer, einen Sextanten, den Inklinationskompass und die meteorologischen Instrumente bleibt kein Platz als der Raum unter einem Gitter aus Zweigen, auf dem wir den größten Teil des Tages ausgestreckt liegen müssen. Zu diesen Unbequemlichkeiten kommt noch die Plage der Moskitos, die unter einem so niedrigen Dache in Scharen hausen. Man kann nicht sprechen oder das Gesicht entblößen, ohne Mund und Nase voll Insekten zu bekommen.
So kamen sie am Fuß der großen Wasserfälle von Atures und Maipures an, eine der längsten und gefährlichsten Stromschnellen in Südamerika.
Man sieht sich nicht satt an diesem außerordentlichen Schauspiel in einem der entlegensten Erdwinkel. 4 bis 5 Kilometer weit liegt eine Schaumfläche vor einem da, aus der ungeheure Steinmassen eisenschwarz aufragen. Ihre düstere Färbung hebt sich scharf vom Silberglanze des Wasserschaums ab. Es ist mit den großartigen Naturszenen wie mit dem Höchsten in Poesie und Kunst. Sie lassen Erinnerungen zurück, die immer wieder wach werden und sich unser Leben lang in unsere Empfindung mischen, so oft etwas Großes und Schönes uns die Seele bewegt.
Während sich die Indianer abmühten, die unbeladene Piroge durch die Stromschnellen zu schaffen, botanisierten Humboldt und Bonpland.
Es macht uns mehr Verdruss als Vergnügen. Was wir uns aneignen können, scheint uns von wenig Belang gegen das, was wir nicht zu erreichen vermögen. Es regnet seit mehreren Monaten unaufhörlich, und Bonpland sind die Exemplare, die er mit künstlicher Wärme zu trocknen versuchte, größtenteils zugrunde gegangen.
Nachdem sie sich dann 2 weitere Tage lang mit bedrückender Langsamkeit Meter für Meter gegen die heftige Strömung vorwärts gekämpft hatten, erreichten sie die Missionsstation von Maipures.
Sobald man über die großen Katarakte weg ist, befindet man sich in einer neuen Welt. Man fühlt es. Man hat die Schranke hinter sich, welche die Natur selbst zwischen den kultivierten Küstenstrichen und den wilden, unbekannten Ländern im Innern gezogen zu haben scheint.
Was Humboldt über diese neue Welt wusste, konnte er nur vom Hörensagen erfahren haben, denn niemals hatte jemand, der hier gewesen war, etwas darüber geschrieben. Selbst Sir Walter Raleigh hatte sich auf der Suche nach dem sagenumwobenen Dorado nur in die unteren Gebiete des Orinoco gewagt.
Hier, inmitten des neuen Kontinents, gewöhnt man sich beinahe daran, den Menschen als etwas zu betrachten, das nicht notwendig zur Naturordnung gehört. Dieser Anblick der lebendigen Natur, in der der Mensch nichts ist, hat etwas Befremdendes und Niederschlagendes. Man glaubt sich in eine andere Welt versetzt, als die uns geboren.
Sie müssen zuerst den Atabapo, dann den Temi, endlich den Tuamini hinauffahren. Können Sie bei der starken Strömung der Wasser nicht mehr weiterkommen, so führt man Sie vom Flussbett weg durch die Wälder, die Sie unter Wasser finden werden. Auf diesem wüsten Landstrich zwischen Orinoco und Rio Negro leben nur zwei Mönche. Aber in Javita finden Sie die Mittel, um Ihre Piroge 4 Tage Reisen weit über Land zum Caño Pimichin ziehen zu lassen. Zerbricht sie nicht, so fahren sie ohne Anstand den Rio Negro hinunter bis zur Schanze San Carlos, sodann den Casiquiare herauf und kommen in Monatsfrist über den oberen Orinoco wieder nach San Fernando.
Diesen Plan für die jetzt folgende Flussfahrt hatte ihnen ein erfahrener Missionar entworfen. Die alten Missionare in den Wäldern am oberen Orinoco hatten oft 20 und mehr sogenannte Moskitojahre auf dem Rücken. Einer forderte Humboldt auf, seine Beine genauer zu betrachten.
Da jeder Stich einen kleinen schwarzbraunen Punkt zurücklässt, waren seine Beine dergestalt gefleckt, dass man vor Flecken geronnenen Blutes kaum die weiße Haut sah.
Um die Missionsstation von Javita zu erreichen, fuhren sie über besagte kleinere Flüsse, die von den Indianern Bäche genannt wurden, aber immerhin noch 155 bis 175 Meter breit waren. In Javita hielten sie sich 5 Tage lang auf, da die Piroge jetzt 10 Kilometer weit über Land in den Pimichin, einen Quellfluss des Rio Negro, des großen Nebenflusses des Amazonas, geschafft werden musste.
Wir gingen jeden Tag in den Wald, um zu sehen, ob es mit dem Transport unseres Fahrzeugs zu Land vorwärts ging. 23 Indianer waren angestellt, dasselbe zu schleppen, wobei sie nacheinander Baumäste als Walzen unterlegten.
Unterdessen machte ein besonders gastfreundlicher Missionar sie mit den Musikinstrumenten der Indianer bekannt.
Die Trommel, die aus einem 60 cm langen und 48 cm dicken, hohlen Zylinder bestand, hatte Löcher, die man mit der Hand schließen konnte, um höhere oder tiefere Töne hervorzubringen. Wilde Völker lieben rauschende Musik. Die Trommel und die Botutos oder Trompeten aus gebrannter Erde, 1 bis 1,30 Meter lange Röhren, die sich an mehreren Stellen zu Hohlkugeln erweitern, sind bei den Indianern unentbehrliche Instrumente.
Nachdem sie den Boden der Piroge, der beim Tragen wohl dünner geworden, aber nicht gesprungen war, genau untersucht hatten, schifften sie sich Anfang Mai auf dem Pimichin Richtung Rio Negro ein.
36 Tage waren wir in einem schmalen Kanu eingesperrt gewesen, das so unstet war, dass es umgeschlagen hätte, wäre man unvorsichtig aufgestanden. Wir waren über eine ganze Menge Wasserfälle und Flussdämme gekommen, welche die Stromfahrt sehr beschwerlich und oft gefährlicher machen als lange Seereisen. Wie herzlich froh waren wir, dass wir die Nebenflüsse des Amazonasstroms erreicht und nunmehr mit Zuversicht der Erreichung des Hauptzwecks unserer Reise entgegensehen konnten. Der astronomischen Aufnahme jenes Arms des Orinoco, der sich in den Rio Negro ergießt und dessen Existenz seit einem halben Jahrhundert bald bewiesen, bald wieder in Abrede gezogen worden.
Obwohl der ewig bedeckte Himmel sie mit jedem Tag verdrießlicher machte, astronomische Messungen waren bei diesem Wetter unmöglich, bogen sie am 10. Mai endlich in jenen geheimnisvollen Casiquiare-Kanal ein, die natürliche Verbindung zwischen dem Orinoco und dem Amazonas, von der man in Europa glaubte, sie sei ein kolossaler geografischer Irrtum.
Seit einem halben Jahrhundert zweifelte kein Mensch in diesen Missionen mehr daran, dass hier wirklich zwei große Stromsysteme miteinander in Verbindung stehen. Der Hauptzweck unserer Flussfahrt beschränkte sich also darauf, mittels astronomischer Beobachtungen besonders den Punkt aufzunehmen, wo der Casiquiare in den Rio Negro tritt und den anderen, wo der Orinoco sich gabelt. Waren weder Sonne noch Sterne sichtbar, so war dieser Zweck nicht zu erreichen, und wir hatten uns vergeblich langen, schweren Mühseligkeiten unterzogen.
Doch in der Nacht hatten sie Glück. Der Himmel wurde klar und Humboldt konnte eine gute astronomische Breitenbestimmung mit Hilfe des südlichen Kreuzes machen. Die Länge bestimmte er nach Höhe der beiden schönen Sterne, die zu Füßen des Zentaurs leuchteten. Diese Beobachtungen bestimmten für geografische Zwecke genau genug den Zusammenfluss des Casiquiare mit dem Rio Negro. Humboldt hatte damit das Hauptanliegen seiner Expedition zum oberen Orinoco erreicht. Er hatte ein für allemal die Existenz dieses Phänomens bestätigt. Der einzigen natürlichen Wasserstraße der Welt, die zwei gigantische Flusssysteme miteinander verbindet. Später, nach Vollendung dieser ersten Etappe seiner fünfjährigen Südamerika-Reise, fasste Alexander von Humboldt zusammen:
Seit ich den Orinoco und den Amazonenstrom verlassen habe, bereitet sich für die gesellschaftlichen Verhältnisse der Völker des Okzidents eine neue Ära vor. Auf den Jammer der bürgerlichen Zwiste werden die Segnungen des Friedens und eine freiere Entwicklung aller Gewerbtätigkeit folgen. Da wird dann die europäische Handelswelt jene Gabelteilung des Orinoco ins Auge fassen. Ein Land 9 bis 10-mal größer als Spanien und reich an den mannigfaltigsten Produkten kann mittels des Naturkanals des Casiquiare nach allen Richtungen hin befahren werden. Eine Erscheinung, die eines Tages von bedeutendem Einfluss auf die politischen Verhältnisse der Völker sein muss, verdiente es gewiss, dass man sie genau ins Auge fasste.
Sein Traum von einer freien Entwicklung aller Erwerbstätigkeit ist leider auf widersprüchliche Weise anders wahr geworden, als Humboldt es sich erhoffte. Jürgen Staberty meint im Nachwort seiner Ausgabe der Reise nach Südamerika:
An die Stelle kolonialer Abhängigkeiten sind neue getreten. Humboldts Glauben, das gewerbefleißige und handeltreibende Europa werde aus der neuen Ordnung der Dinge, wie sie sich im spanischen Amerika gestaltet, seinen Nutzen ziehen, hat sich angesichts der katastrophalen Auswirkungen des sogenannten Nord-Süd-Gefälles in genauer Umkehrung des von ihm Gemeinten bestätigt. Es ist eine nur zu wahre, mit trockenen Zahlen belegbare Tatsache, dass aus den Entwicklungsländern in den vergangenen 30 Jahren von den führenden Industrienationen wirtschaftlich mehr reale Werte herausgeholt wurden, als die alte Welt in 300 Jahren aus ihren Kolonien auszuführen vermochte.
Südamerikanische Erscheinungen wie Analphabetismus, soziale Rückständigkeit, politische Unterdrückung und Ausbeutung hingegen sind seit Humboldts Zeiten fast unverändert geblieben.
Gegenüber den Problemen der Welt, in der es mittlerweile allem Anschein nach ultimativ um die letzten Bedingungen und Aussichten des Überlebens von Menschheit und Natur geht, wird Humboldts Werk gleichsam zu einem Spiegel, der in der Vergangenheit hochgehalten den Preis eines Fortschritts ohne Vernunft und Humanität erkennen lässt.